Stell dir vor, dein Pastor ist Paulus und du schickst ihn weg. Wenn man so einen Pastor hat, ist doch eigentlich cool. Und den dann irgendwo wegzuschicken, woanders, geh doch mal lieber woanders hin, das klingt komisch. Klingt komisch, ist aber genau das, was passiert ist. Und ich möchte mit euch lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, ich sag mal, den klassischen Text für Aussendung. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte 13, 1 bis 4. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas sowie Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manaen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Der Heilige Geist schickte Barnabas und Saulus auf den Weg. Sie reisten nach Seleukia, von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Zypern weiter. Und der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Ich sehe hier die Grundprinzipien von Aussendung, von dem, was wir heute machen, das erste Mal richtig klar gezeigt. Und ich glaube, dem können wir gut nachspüren. Liebe Julia, es geht vor allem jetzt um das, was die Gemeinde tut. Ich glaube, dass es für dich auch ermutigend ist. Wir wollen ja miteinander diesen Weg gehen. Dazu sage ich am Schluss noch mehr. Übrigens, vieles, was ich über die Gemeinde sage, gilt natürlich auch für andere Unterstützerinnen und Unterstützer von Julia, die jetzt nicht hier zur Gemeinde gehören, aber sagen wir, stellen uns auch hinter diesen Dienst. Also das Erste, was wir sehen, ist, dass Gott beruft. Und ich spule kurz zurück, wo sind wir hier, was ist hier gerade los? Wir lesen in der Apostelgeschichte in Kapitel 9, wie Jesus dem Saulus, wie er damals noch heißt, wie er ihm begegnet auf der Straße nach Damaskus und wie er ihn ruft, ihm nachzufolgen. Bisschen später, da ist dann ein bisschen Zeitversatz, aber dann holt der Barnabas, der hier am Anfang bei ihm schon eine Rolle spielt, holt diesen jungen Saulus als Mitarbeiter in die neue Gemeinde in Antiochia. Sagt, das ist genau der, den ich da brauche. Da sind Juden und Nichtjuden zum Glauben gekommen, das erste Mal in einer Gemeinde. Und sie dienen gemeinsam in dieser Gemeinde. Hier am Anfang heißt es, hier gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Das liest sich so, dass das das Leitungsteam der Gemeinde ist. Und da sind die beiden also mit im Team. Übrigens ein sehr interkulturelles Team, das wäre ein Thema für sich. Und jetzt ist was Neues dran. Das, was hier losgeht, ist das, was dann in den Bibelzwischenüberschriften oder auf den Karten, die du hinten in deiner Bibel hast, die erste Missionsreise genannt wird. Also die erste Reise von Saulus Paulus. Paulus ist dann sein griechischer Name, Saulus sein hebräischer. Deshalb international heißt er dann Paulus. Und das ist der Anfang einer systematischen Missions- und Gemeindegründungsarbeit. Letztlich der Anfang von dieser Arbeit, die das Evangelium zu uns hier nach Deutschland gebracht hat. Und letztlich der Anfang dieser Arbeit, in die du, Julia, heute auch einsteigst. Hier ist der Startschuss, ganz praktisch. Und das Entscheidende habe ich schon gesagt, nämlich wer ist hier der Handelnde? Das Team ist im Gebet, im Fasten, in Verbindung mit Gott. Das ist eine gute Ausgangslage. Und Gott spricht: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also, die beiden denken sich nicht aus, was sie mal machen könnten, wozu sie auch mal Lust hätten. Die Gemeinde schmiedet auch nicht einfach Pläne, irgendwie zu expandieren, ihre Brand irgendwie über den Mittelmeerraum zu verbreiten oder so, sondern der Heilige Geist redet. Und er sagt, ich habe schon längst eine Berufung auf diese beiden gelegt. Das lesen wir übrigens schon in der Bekehrungsgeschichte von Saulus, dass Jesus da schon sagt, er soll mein Zeuge sein. Übrigens auch, er wird für mich leiden müssen. Und dann, ja, nimmt der Heilige Geist sozusagen hier den Faden auf und sagt, ich habe diese Berufung auf die beiden gelegt und jetzt geht es los. Und jetzt lasst sie bitte gehen. Der Berufende ist Jesus Christus. Die Mission ist die Mission von Jesus Christus. Sie ist Gottes Mission. Es ist nicht ein, wie gesagt, ein Expansionsprojekt der Kirche, die sich das mal überlegt hat. Jemand hat gesagt, eigentlich hat nicht die Kirche eine Mission, sondern die Mission hat eine Kirche. Also als ein Tool, als ein Werkzeug, um den Auftrag auszuführen. Aber am Anfang steht Gottes Plan, dass alle Menschen seine Wahrheit kennen sollen, dass alle Menschen ihn kennenlernen sollen, dass alle Menschen in eine rettende Beziehung mit Gott durch Jesus Christus kommen sollen. Darum die Mission, Sendung, das ist das Wort. Ja? Wenn wir von Aussendung reden, reden wir von Mission. Jesus wird gesandt vom Vater auf die Erde. Das ist der Anfang der Mission. Eigentlich nicht hier Apostelgeschichte 13, sondern da. Er macht sich auf den Weg in eine völlig andere Kultur als die Kultur der Dreieinigkeit, um Rettung zu bringen, um Liebe zu bringen, um Wahrheit zu bringen. Und dann sagt er in Johannes 20, nach der Auferstehung, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er nimmt uns als die, die zu Jesus gehören, mit in diese Sendung. Alle von uns übrigens, nicht nur eine oder zwei oder drei oder vier. Wir sind Teil dieser Bewegung. Der Heilige Geist spricht von der Berufung, die er auf das Leben von Barnabas und Saulus gelegt hat. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema Berufung geht. Das kann manchmal ein bisschen Stress oder Krampf besetzt sein, dass gerade sehr gewissenhafte Christen dann sehr mit sich ringen, was denn jetzt genau ihre Berufung ist und was nicht. Ich kann dir sagen, was deine Berufung ist. Ganz grundsätzlich, du bist berufen, Jesus nachzufolgen. Das ist sein Ruf an die ersten Jünger, folge mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Du bist berufen, Kind des himmlischen Vaters zu sein. Du bist berufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Wie wir es in unserem Auftrag formuliert haben, Hoffnungsträger zu sein. Das ist deine Berufung, wenn du zu Jesus gehörst. Das gilt für jede einzelne von uns. Manchmal spricht Gott dann nochmal sehr spezifisch über einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Personengruppe oder über eine bestimmte Art von Dienst. Du musst aber nicht darauf warten, um Jesus zu dienen, um Menschen zu dienen. Sag, oh, nachher mache ich was Falsches. Nee, wenn du Menschen in der Liebe von Jesus begegnest, bist du auf jeden Fall in der richtigen Spur. Man sagt ja nicht, die Leute waren aber gar nicht für dich bestimmt. Nein. Ich glaube, je krasser ein Dienst wird, den man macht, oder so, je herausfordernder, desto wichtiger ist es, die innere Gewissheit zu haben, ich bin hier nicht aus meiner eigenen, weil ich mir das selber ausgedacht habe. Ich dachte, das ist mal eine lustige Idee, sondern weil Gott mich hier hingestellt hat. Wie diese Gewissheit aussieht, wie eine Berufung passiert, das ist sehr unterschiedlich. Also bitte, manchmal haben manche so viele Biografien gelesen und wissen dann ganz genau, wie das passieren muss, dass Gott eine Berufung ausspricht. Von jemandem gehört, der sagte, ja, seit ich Christ geworden bin, wollte ich immer nur anderen von Jesus zu erzählen, anderen nur von Jesus erzählen, aber er hat immer darunter gelitten, dass er keine klare Berufung hatte. Also er meinte ein bestimmtes Berufungserlebnis irgendwie, wo dann der Himmel sich auftut und so weiter. Aber er, das Feuer brannte da längst. Also Gott ruft dich, ihm zu folgen, sein Zeuge zu sein. Und wenn er nochmal spezieller redet, dann sei aufmerksam. Sei aufmerksam, das ist nämlich das Zweite, was hier passiert. Uns ist das wichtig, auch mit prophetischen Impulsen hier im Gottesdienst, die ja nicht, meistens nicht sind, der und der soll jetzt bitte nach Zypern segeln oder so. Dass wir, okay, wie reagieren wir jetzt auf das, was Gott gesagt hat? Dass ein Reden Gottes nicht nur so ein dekoratives Element ist. Übrigens auch, wenn Gott durch sein Wort redet. Ja, wenn du einen Prediger, einen Pastor, eine Pastorin nerven willst, dann sagst du, oh, das war eine schöne Predigt. Du hast schön gesprochen. Sagst du, ich bin kein Poet oder so. Ja, das ist ja auch schön. Das ist besser, als wenn ich hässlich gesprochen habe oder so. Aber das Entscheidende ist ja, was tut denn das Wort Gottes? Oder noch schöner ist übrigens das Kompliment, das war eine super Predigt. Du hast nämlich genau das gesagt, was ich auch denke. Das war alles genau meine Meinung. Okay, hätte ich die Predigt dir ja nicht halten müssen. Das wusstest du ja schon alles. Okay, also wenn Gott redet, sei es durch das geschriebene Wort, sei es durch ein prophetisches Reden, ist entscheidend, wie wir reagieren. Und manches Reden Gottes ist einfach eine Ermutigung. Die können wir einfach so aufsaugen und sagen, oh, danke schön. Aber manchmal ist es eben eine ganz konkrete Handlungsanweisung, Schritte zu gehen. Und dann ist wichtig, dass wir die auch gehen. Und dass wir reagieren. Also der Heilige Geist sagt, stellt mir die beiden hier frei. Und die Gemeinde sagt nicht, das war ja ein besonderes spirituelles Erlebnis. Und macht weiter, als wäre nichts passiert. Sondern es ist ziemlich krass. Es wird hier nicht gesagt, vielleicht war da noch ein kleiner Zeitablauf dazwischen. Der Heilige Geist sprach, daraufhin fasteten sie noch einmal oder weiter, ich weiß nicht, ob sie zwischendurch mal was gegessen haben, beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also es klingt so, als wenn das am gleichen Nachmittag passiert wäre. Wie gesagt, kann sein, dass da nochmal die nochmal gepackt haben und so weiter. Aber auf jeden Fall, Gott redet und sie handeln. Die Gemeinde reagiert. Und wie gesagt, wenn das hier das Leitungsteam ist, von dem hier die Rede ist, dann ist die Anweisung, 40% des Leitungsteams auszusenden auf einen Schlag. Und nicht die Assistenten, will ich mal sagen, so wie wir Saulus und Barnabas erleben. Und anscheinend gibt es keine Diskussion oder es wird nicht berichtet nach dem Motto, wir brauchen die doch viel dringender hier oder die Arbeit ist noch gar nicht fertig. Du hast gerade, der Saulus hat gerade diese Predigtreihe angefangen, die wollen wir erstmal zu Ende hören. Wer soll hier die Arbeit machen und so? Wir senden heute die Julia aus, nicht weil wir sie hier nicht gebrauchen könnten. Du hast hier im Lobpreis gedient, du warst hier einfach mit Herz dabei, in Beziehungen dabei, du warst hier in der Stadt in Beziehung mit internationalen Studis im Einsatz. Und wir hätten uns auch gut vorstellen können, dass das weitergeht. Also es ist nicht, dass wir sagen, na, mit der können wir hier eh nichts anfangen, die können wir irgendwo anders hinschicken. Aber wir verstehen, das Reich Gottes ist so viel größer als diese Gemeinde, Gott sei Dank, als diese Stadt, Gott sei Dank. Und wenn hier jemand weggeht, dann ist das erstmal ein Verlust für uns hier vor Ort. Ne, da ist eine Lobpreisleiterin weniger. Schade. Aber es ist, wenn die Person in ihre Berufung reinkommt, ist es ein Riesengewinn unterm Strich fürs Reich Gottes. Und du gehst in ein Land, wo die meisten noch nie von Jesus gehört haben und auch gar keine Chance haben, von Jesus zu hören. Weil es, also wir können davon reden, dass auch in Deutschland viele Jesus nicht kennen und nicht verstehen und so weiter, aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten, hier einem Christen über den Weg zu laufen und erst recht in Marburg, als irgendwo in Marokko. Und es ist so eine traurige Statistik, dass ich glaube, 98% der Leute, die Vollzeit für, oder 99%, die für Jesus Vollzeit irgendwo im Einsatz sind, nicht unter den Leuten arbeiten, die noch nie von Jesus gehört haben. Sondern da sind, wo schon viele Christen sind. Klar, da sind auch Christen, die dann Gehälter bezahlen und so weiter. Das ja, macht Sinn, aber es macht keinen Sinn. wenn der Auftrag ist, geht hin, bis an die Enden der Erde. Und wie wunderbar, dass Leute sich rufen lassen, dass du dich rufen lässt. Und wir sagen Ja zu dieser Berufung. Also wir freuen uns hier riesig, wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen. Sei es, dass sie neu zum Glauben an Jesus kommen, sei es, dass sie als Christen dazukommen. Wir haben das oft hier, viele sind hier als Studis, gucken dann, shoppen Gemeinde und wenn es gut läuft, legen sie sich irgendwann fest und sagen, das ist meine Gemeinde. Und über die Jahre, wir feiern nächstes Jahr 25 Jahre Gemeindegeburtstag, kaum zu glauben. Ich habe nicht gezählt, wie viele Menschen das waren. Aber ich denke, es geht in die Hunderte, die hier im Glauben gereift sind, die zugerüstet worden sind, die in Diensten waren, hineingewachsen, Segen empfangen, Segen weitergegeben haben und die dann weitergezogen sind. Und wir erleben, Gott hat uns nicht als eine Teichgemeinde gesetzt, ja, wo verschiedene Bäche reinfließen und das Ding wird immer größer, sondern wir sind hier nicht nur in der Uferkirche, wir sind eine Flussgemeinde, die empfängt und die weitergibt. Manchmal ist das schmerzhaft, wenn wir Leute ziehen lassen müssen. Also wir freuen uns nicht ausschließlich heute, aber vor allem. Aber es ist auch schmerzhaft. Und in der Zwischenzeit, wo Leute hier sind, passiert Segen, passiert Jüngerschaft. Wachsen Menschen, gehen Schritte im Glauben. Der Gemeinde in Antiochia, der ging es nicht nur um Antiochia, sondern da ging es ums Reich Gottes. Also es war cool, Paulus als Pastor zu haben, aber viel cooler war es, die Basisgemeinde zu sein für die internationale Mission von Paulus. Plötzlich hatte diese Gemeinde eine Reichweite im ganzen östlichen Mittelmeerraum bis nach Rom. Bei uns war es jetzt nicht so, dass wir unter Beten und Fasten hier als Gemeinde den Eindruck hatten, wir gehen mal zu Julia, sondern du kamst zu uns, hast uns von deiner Berufung erzählt und wir haben gesagt, dass, ja, das ist von Gott, wir stellen uns dahinter. Ja, wir wollen gerne dich unterstützen und dich senden. Ich wünsche mir, dass wir weiter auch als hörende Gemeinde unterwegs sind. Dass wir auch sensibel sind für die Frage, wen sendet Gott? Wen beruft Gott für bestimmte Dienste hier? Dass wir das wahrnehmen, sagen, hey, ich glaube, du könntest gut das hier machen. Nicht einfach als Strategie, um Mitarbeiter zu rekrutieren, sondern Menschen zu helfen, an ihren Platz zu kommen. Also wir betonen immer sehr die Freiheit, du kannst mal gucken, du kannst auch mal ausprobieren, was du gerne machen möchtest. Aber ich wünsche mir, dass der Heilige Geist hier noch klarer redet und selber Menschen positioniert. Hier bei uns, aber dann auch darüber hinaus, in Gemeindegründung in Deutschland suchen wir Leute, die sich da rufen lassen und weltweit unter unerreichten Völkern. Als Gemeinde haben wir schon seit unserer Gründung unseren Zehnten gegeben an Finanzen. Und gesagt, okay, in dem Moment, wo wir angefangen haben, Geld einzunehmen an Spenden, wir wollen auch den Zehnten geben in Gemeindegründung, vor allem in Deutschland, in der islamischen Welt. Und ich habe schon früh gesagt, eigentlich wäre das doch cool, wenn wir auch den Zehnten an Personen geben würden ins Reich Gottes. Ich glaube, wir sind mal ein bisschen die Frage, wie man sowas zählt, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg inzwischen, statistisch. Und ich finde das sehr verheißungsvoll. Und ich bin gespannt, wen der Herr hier noch senden will, in andere Dienste, in andere Regionen der Welt. Und er will uns da gebrauchen. Und das ist das Letzte, was wir hier sehen. Die Gemeinde trägt mit. Eine Aussendung, das sage ich jetzt ganz deutlich, vor allem hier für die Marburger, eine Aussendung ist keine Verabschiedung. Eine Aussendung ist keine Verabschiedung. Ich höre das dann manchmal, ja, heute wird ja so und so verabschiedet. Nein, du gehörst weiter zu uns. Du bist nur nicht hier vor Ort im Einsatz, sondern am anderen Ort. Also ich muss das ein bisschen erklären, weil meine Sprache hat sich auch ein bisschen geändert. Ich mache das inzwischen, wenn wir hier Studis verabschieden, die also Studium fertig haben, einfach woanders hinziehen für einen Job oder so, heiraten, sonst was. habe ich auch angefangen davon zu reden, dass wir sie aussenden. Einfach um dieses Signal zu setzen, Reich Gottes ist nicht nur hier. Ja, wir segnen dich, wir senden dich, du gehst jetzt woanders hin. Aber da lassen wir dann los. Sagen, okay, du bist jetzt, du suchst dir eine neue Gemeinde, sag dann Bescheid, dann streichen wir dich hier als Mitglied. Das hier ist was anderes. Also wir müssen auch loslassen auf eine Weise, aber es ist eine Beziehung, es ist eine Partnerschaft, die weitergeht. Wir sehen das hier schon in Apostelgeschichte 13 und wir sehen das noch mehr in den Paulusbriefen. Kann ich jetzt nicht reingehen, aber achtet mal drauf, viele der Briefe sind eigentlich Briefe von dem Missionar an seine Unterstützer. Er berichtet, was er erlebt, er bittet manchmal auch deutlich um Unterstützung, er bedankt sich für die Unterstützung, er bittet um Gebet. Und es gibt da verschiedene Aspekte, wie wir mithelfen können. Die nenne ich nur in kurzen Stichworten. Das ist Gebet, das ist das Erste. Also hier heißt es dann, daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Und dann ließen sie ziehen. Ich liebe das in Römer 15, Vers 30, schreibt Paulus an die Römer. Da ist die Luther-Übersetzung klasse. Ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Sagt der große Apostel der Gemeinde, die er gar nicht kennt. Ihr unterstützt mich im Kampf. Das ist real. Wir brauchen das, dass wir im Gebet zusammenstehen. Ich bitte dich, Julia, dass du weiter für uns hier betest. Und ich bitte euch, dass ihr euch erinnern lasst, für Julia zu beten, auch für die anderen, die wir gesandt haben und noch dieses Jahr senden werden. Nutzt die Möglichkeiten, die wir da auch haben, in Verbindung zu bleiben. Lasst uns im Gebet das mittragen. Dann gehört auch der Bereich Finanzen dazu. Da ist hier in Apostelgeschichte 13 noch keine Rede von. Zu Julias Vorbereitung gehört, dass sie sich einen Unterstützerkreis aufbaut. Der betet, aber der auch ganz praktisch ihr Gehalt finanziert. Und ich habe dir das, glaube ich, schon gesagt und sage es hier nochmal vor Zeugen. Denk nicht eine Sekunde, oh nein, das ist ja peinlich, oh nein, das ist unangenehm, ich muss wieder auf Battletour, das ist irgendwie komisch, warum sollen andere Leute mir Geld geben? Du gibst uns die Chance, mit dir gemeinsam in Nordafrika Hoffnungsträger zu sein. Wir können Teil von diesem Dienst sein, auch durch das, was wir geben, dass wir dir da den Rücken frei halten in dieser Weise. Wie gut ist das? Was für ein Vorrecht, sich so beteiligen zu können. Wir sehen das auch bei Paulus. Man hat so im Kopf, ja, der war doch Zeltmacher, der hat doch das immer selber verdient, alles. Nee, das war phasenweise so. Und dann waren aber auch zum Beispiel die Philippa, Philippa 4, kannst du mal lesen, spricht ja ausführlich davon, wie die ihn unterstützt haben in seinem Dienst. Gehen wir jetzt nicht rein. Und ganz praktisch sagen wir als Gemeinde, einen Teil von unserem Zehnten geben wir als Unterstützung für deinen Dienst, Julia. Wir werden gleich auch hier die Kollekte noch sammeln, auch dafür, für das Unterstützerkonto. Und ich bitte euch, aber das reicht bei weitem nicht, das ist mehr ein Beitrag, dass wir sagen, ja, wir sind da auch mit dabei. Aber prüf doch, ob Jesus dir das aufs Herz legt. Ein Betrag regelmäßig, monatlich ist immer am besten, weil man dann kalkulieren kann, regelmäßig zu geben. Vorne liegen auch Infos, wo du dich eintragen kannst, kriegst du dann alle Daten auch, die du dafür brauchst. Das ist super, das ist eine Riesenermutigung auch übrigens. Wenn Julia merkt, hey, da sind Leute, die stellen sich hinter mich. Das ist nicht nur einfach, dass es ja halt einer bezahlen muss, aber es ist ja auch ein Signal, was du damit sendest. Wir haben Anteil an diesem Dienst. Es ist ganz spannend zu sehen, Paulus ist immer in Teams unterwegs. Man hat so diesen Einzelkämpfer, großen Apostel vor Augen, aber tatsächlich war der oft in einer relativ großen Gruppe unterwegs. Und oft waren das Leute, die für eine Zeit ihn begleitet haben und die Abgesandte waren von Einzelnen seiner Gemeinden. Und die haben ihn dann begleitet, vielleicht bis zur nächsten Stadt, waren ein, zwei Wochen dabei und dadurch war ganz stark die Beziehung da. Weil viele, und dann guckte diese ganzen Grußlisten in den Briefen an, wen er da alles grüßt und kennt. Und oft waren das Leute, die ihm auch schon unterstützt haben, ganz praktisch. Also ich wünsche mir das, und wir haben schon darüber geredet, wir müssen gucken, wie das praktisch geht. Ich würde gerne einmal im Jahr jeweils einen von unseren Hoffnungsträgern international besuchen und am liebsten mit 2, 3 aus der Gemeinde jeweils, dass wir einfach diese Verbindung stärken. Dass wir vor Ort mitbeten, mit unterstützen. Natürlich musst du dann sagen, ob es gerade passt und nicht, dass wir da nicht im Weg rumstehen, aber dass wir so diese Verbindung haben und auch viel besser beten können. Und vielleicht ist mancher, der mitkommt, kriegt da den Anstoß zu sagen, ey, Gott redet zu mir plötzlich, da könnte was sein. Also, ich komme gerne. Und das Letzte ist, wir sind im Austausch über das, was Gott tut. Wir gehen nochmal in 14, am Ende von Kapitel 14 in der Apostelgeschichte. Das ist das Ende der ersten Missionsreise, wie sie genannt wird. Also Vers 26, von dort segelten sie nach Antiochia, also wieder zurück. Hier waren sie ja für ihre Aufgabe der Gnade Gottes anvertraut worden und diese Aufgabe hatten sie nun erfüllt. Nach ihrer Ankunft riefen sie die Gemeinde zusammen, sie berichteten, was Gott durch sie getan hatte. Er hat den Menschen aus den anderen Völkern die Tür zum Glauben geöffnet. Also es gibt ein Update nach der Reise. Was ist eigentlich aus der geworden, die wir da ausgesandt haben? Hier wird berichtet. Und du hast gesagt, du willst uns auf dem Laufenden halten. Bitte nicht nur, wenn du die Aufgabe komplett erfüllt hast, sondern auch zwischendurch, auch da, wo Kämpfe sind, auch da, wo Durststrecken sind. Dass wir das wissen, dass wir mitbeten können. Wir wollen nicht nur Erfolgsstories haben. Das ist, deprimiert uns nur, wenn du uns nur Erfolgsstories erzählst. Dann denken wir, was machen wir hier falsch? Nein, wir wollen auch die Tränen miteinander teilen. Vielleicht schreibt man nicht alles im Rundbrief, aber dann sei mit Einzelnen im Kontakt. Und wir können mitbeten, wir können das mittragen. Wie gesagt, trag dich, wenn du den Rundbrief noch nicht kriegst, vorne ein, dass du auch auf dem Laufenden bist. Und wir wollen mitfeiern, wir wollen mitkämpfen, wir wollen auch mitweinen, wenn es sein muss. Und also ich meine, wenn es Tränen gibt, dann sind wir dabei. Okay, wir senden dich jetzt gleich aus. Und damit sagen wir zweierlei, das will ich zum Schluss sagen. Das eine ist, im Prinzip, was ich schon gesagt habe, wir erkennen das an, Gott hat geredet. Das ist nicht was du dir ausgedacht hast. Das ist nicht, was wir uns ausgedacht haben. Das ist nicht, dass da eine Organisation gutes Recruiting hatte oder so. Sondern wir sehen, da ist Gottes Ruf auf deinem Leben. Wir sehen, dass Gottes Reich größer ist als unsere Gemeinde, als unsere Stadt. Und wir stellen uns gern dahinter. Und das Zweite ist, und das wollen wir sehr ernst nehmen, ist, dass wir in den Bund treten mit dir. Dass wir sagen, ja, wir sind hier zusammen unterwegs. Du hast dir jetzt gewünscht, dass wir gleich, wenn wir dich segnen, dass wir dieses Seil rumgeben und sozusagen da miteinander an einem Strick ziehen, dass wir so verbunden sind. Und das ist natürlich ein Symbol für diese geistliche Verbundenheit, die wir weiter tragen wollen. Wir sind berufen, dass wir Hoffnungsträger werden für Marburg und weit darüber hinaus. Und wir dürfen das mit dir gemeinsam sein. Was für ein Vorrecht für uns. Und Jesus, ich danke dir für Julia und ich danke dir für den Ruf auf ihrem Leben und ich danke dir für deine Berufung, die du uns als Gemeinde und jedem von uns gegeben hast. Licht und Salz zu sein, Hoffnung zu geben in dieser Welt, wo so viel Hoffnungslosigkeit herrscht. Beten, dass wir sensibel sind für dein Reden, dass wir hören, wenn du rufst, dass wir gehen, wenn du sendest. Und dass wir zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen, so wie du es gewollt hast. Amen.